SR Info. Bilanz am Mittag.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Die Union attackiert, der Kanzler wird laut. Das war die Generaldebatte im Bundestag heute Vormittag. Außerdem berichten wir über Reaktionen auf die TV-Debatte in den USA heute Nacht. Donald Trump und Kamala Harris sind zum ersten Mal aufeinander getroffen. Und in Dresden ist eine ziemlich zentrale Brücke eingestürzt. Einfach so, die Carola-Brücke. Die Debatte ist heiß gelaufen in den vergangenen 2 Wochen. Manche sagen auch völlig aus dem Ruder gelaufen. Über die Migration in Deutschland. Gestern ist ein Spitzentreffen dazu zwischen Regierung, Opposition und Ländervertretern gescheitert. Die Union hat's platzen lassen. Heute Vormittag war im Bundestag die nächste Gelegenheit, die Debatte über Migration weiterzutreiben. Aber auch andere Themen wurden in der Generaldebatte kontrovers diskutiert, wie Uwe Berndt berichtet.
Ein kämpferischer Kanzler und ein staatstragender Oppositionsführer. Olaf Scholz bezeichnete die Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen als bedrückend. Die AfD sei schlecht für Deutschland. Doch die eigentliche Breitseite ging dann an die CDU. In der aktuellen Diskussion um die Zurückweisung irregulärer Migration warf Scholz der CDU vor, erst die Zusammenarbeit anzubieten und sich dann zu verweigern.
Das ist doch ein Problem. Sie haben sich in die Büsche geschlagen. Und jetzt schon wieder. Das ist nicht gut für Deutschland.
Nun werde die Regierung ihr Konzept der Reduzierung irregulärer Migration im Bundestag halt ohne die CDU umsetzen. Dies sei verantwortungslos. Und dann an Friedrich Merz gerichtet.
Sie können es nicht. Das ist die Wahrheit, mit der wir konfrontiert sind. Sie sind der Typ von Politiker, der glaubt, mit einem Interview in der Bild am Sonntag hätte er schon die Migrationsfrage gelöst. So ist das nicht in der Wirklichkeit.
Die Replik von Friedrich Merz eine halbe Stunde später, doch der begann gedeckt. Erinnert erst an die Anschläge vom 11. September in New York, an den Krieg in der Ukraine, den Angriff der Hamas auf Israel. Merz lobte Scholz sogar für den Begriff der Zeitenwende.
Wir stehen nicht nur abstrakt auf der Seite von Freiheit und Frieden. Wir stehen sehr konkret an der Seite der Menschen, der Opfer von Terror und Krieg. Der Opfer bis heute und die es bis heute täglich weiter werden.
Auch beim Thema Migration eine klare Positionierung. Deutschland müsse ein offenes und ausländerfreundliches Land bleiben. Aber
die schlichte Zahl derer, die in den letzten Jahren zu uns gekommen ist und die bisher nicht in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt integriert werden konnten, ist einfach zu hoch. Und unter denen, die gekommen sind, ist eine kleine Minderheit, vor allem von jungen Männern, die sich nicht an die Regeln halten wollen, die in unserem Land gelten. Und über die müssen wir sprechen.
Merz wies den Vorwurf des Kanzlers zurück, dass die CDU die Gespräche um die Reduzierung der irregulären Migration absichtlich habe scheitern lassen. Diese Unterstellung des Kanzlers bezeichnete er als infam. Doch die Einladung des Bundeskanzlers zu weiteren Gesprächen lehnte Friedrich Merz dann dankend ab.
Anders als 1992/93 sprechen wir hier nicht über eine Grundgesetzänderung. Sie brauchen uns nicht für diese Entscheidungen. Wir wollen sie mit Ihnen treffen. Aber wenn sie unzureichend sind, dann muss das Nein zu Ihren Vorschlägen aus der Mitte des Parlaments kommen und nirgendwo anders her. Und deswegen sagen wir Nein zu Ihren Vorschlägen.
Die politische Sommerpause ist vorbei. Im Bundestag war heute Generaldebatte, traditionell sowas wie die erste Amtshandlung im Herbst. Uwe Berndt hat berichtet. Und auch im Saarland geht die parlamentarische Arbeit wieder los. Heute war erste Landtagssitzung. Bestimmendes Thema, der Nachtragshaushalt. Aaron Klein war dabei.
Wie lockert man eine Debatte um einen Nachtragshaushalt auf? Stefan Thielen, haushaltspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, startet einen Versuch.
Das bisschen Haushalt macht sich von allein, das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein.
Was er damit meint?
Bei der Summe, über die wir heute reden, könnte man tatsächlich von dem bisschen Haushalt sprechen.
Denn es geht nur um etwa 94 Millionen Euro, die das Land in diesem und im nächsten Jahr an neuen Schulden aufnehmen will. Kein Vergleich zu den über 11 Milliarden Euro im gesamten Haushalt. Aber es geht um die Schäden, die das Pfingsthochwasser angerichtet hat. Die sollen mit den neuen Schulden bezahlt werden. Also, das bisschen Haushalt
kann so schlimm nicht sein. Nein, an der Stelle muss man sagen, das Fazit dürfen wir auf keinen Fall ziehen.
Aber die Verhandlungen zwischen der regierenden SPD und der oppositionellen CDU seien sehr konstruktiv gewesen. Das Geld soll vor allem für die Schäden in den Kommunen ausgegeben werden und die sollten nicht alleine gelassen werden, so Thielen. Ein Hauptpunkt, warum die CDU-Fraktion für den Nachtragshaushalt der Landesregierung stimmt. Ein Kritikpunkt der CDU bleibt aber: Die Landesregierung habe sich nicht genug für Hilfen des Bundes eingesetzt. SPD-Fraktionschef Kommersow reagiert:
Ein Blankoscheck bei einer Naturkatastrophe wird es niemals geben.
Man sei aber weiter in Gesprächen mit dem Bund.
Ja, das ist die Mühe, der man sich jeden Tag stellen muss, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber da ist die Landesregierung dran und ich kann Ihnen nur sagen, da kann man sich auf diese Landesregierung verlassen.
Und eigentlich hofft diese Landesregierung ganz ohne diese neuen Schulden auszukommen. Möglich wäre das, wenn das Geld, das dem Saarland wegen der neuen Zensusdaten zusteht, noch in diesem Jahr fließen würde. Weil das Saarland wieder über 1 Million Einwohner hat, steht dem Land mehr Geld aus dem Bund-Länder-Finanzausgleich zu. Der Nachtragshaushalt also eine Art Backup, ein Puffer für den Fall der Fälle. Ein Puffer, für den allerdings zuerst das Hochwasser an Pfingsten zur Naturkatastrophe erklärt werden musste, damit die Schuldenbremse für die neuen Schulden umgangen werden kann. Das passt der AfD im Landtag und Fraktionschef Josef Dörr gar nicht.
Wir haben die Schuldenbremse seinerzeit aus gutem Grunde eingeführt und bei jeder sich bietenden Gelegenheit, weil wir mit unserem Geld nicht auskommen, wird diese Schuldenbremse umgangen.
Das Pfingsthochwasser sei
ein schlimmes Unwetter gewesen, aber keine Naturkatastrophe.
Deshalb für Dörr ein vorgeschobener Grund, neue Schulden aufzunehmen. Am Ende stimmten die SPD und die CDU-Fraktion für die Feststellung einer Naturkatastrophe an Pfingsten. Zustimmung bei CDU und SPD auch über den Nachtragshaushalt. Ablehnung von der AfD. Das bisschen Haushalt macht sich nach fast 2 Stunden Debatte eben nicht ganz von allein.
In Washington ist es sehr früh am Morgen jetzt. So langsam werden alle im Land wieder wach nach einem denkwürdigen Abend, nach dem ersten TV-Duell zwischen den beiden Präsidentschaftskandidaten. Donald Trump für die Republikaner und Kamala Harris für die Demokraten. Trump sagte im Anschluss in seiner ihm eigenen Art, das sei seine bisher beste Debatte gewesen. Viele im Land sehen das eher anders. Sie zeigen sich überzeugt davon, dass Harris überzeugend darüber kam. Popstar Taylor Swift sagte nach der Debatte sogar Kamala Harris öffentlich ihre Unterstützung zu. Unser USA-Korrespondent Ralf Borchardt hat das Duell angeschaut.
Es war ein äußerst harter Schlagabtausch, gut 90 Minuten Attacke von beiden Seiten, ohne klaren Sieger. Donald Trump, der noch aggressivere, oft regelrecht wütend. Trump nannte Kamala Harris eine radikale Linke und Marxistin. Als Vizepräsidentin sei sie mitverantwortlich für die Inflation der vergangenen Jahre und Millionen illegaler Migranten. Auch wenn sie sich nun von Präsident Joe Biden abzugrenzen versuche, Harris sei gleichbedeutend mit Biden, so Trumps Angriffslinie.
She is Biden. You know, she's trying to get away from Biden. I don't know the gentleman, she says. She is Biden, and she can't get away with that.
Trump nannte nicht nur einen Großteil der Einwanderer, die ins Land gekommen seien, kriminell. Er verstieg sich auch zu der Behauptung, einige Migranten würden Katzen, Hunde und andere Haustiere essen.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there.
Eine der wenigen Stellen, an denen die Moderatoren eine Falschaussage Trumps sofort korrigierten. Harris betonte, sie sei viel um die Welt gereist, führende Politiker weltweit würden über Trump lachen. Diktatoren allerdings würden sich Trumps Wiederwahl wünschen, weil sie sich sicher sein könnten, ihn mit Schmeicheleien und Gefälligkeiten manipulieren zu können.
These dictators and autocrats are rooting for you to be president again because they're so clear. They can manipulate you with flattery and favors.
Inhaltlich warf sie Trump vor, Steuersenkungen nur für Reiche zu planen, Frauen auch in schwierigsten Situationen das Recht auf Abtreibung zu verweigern und außenpolitisch im Fall seiner Wiederwahl die Ukraine im Stich lassen zu wollen. Wäre Donald Trump heute Präsident, würde Putin jetzt in Kiew sitzen, so Harris wörtlich.
If Donald Trump were president, Putin would be sitting in Kiev right now.
Begonnen hatte die Debatte damit, dass sich Harris und Trump kurz die Hand gaben. Ein Moment des Aufeinanderzugehens, eingeleitet von Harris. Trump schien den Handschlag eher widerwillig zu erwidern. Danach schalteten beide bis zum Ende der Debatte auf Angriff. Harris betonte, ich bin eindeutig nicht Joe Biden und ganz sicher nicht wie Donald Trump, Was ich anbiete, ist ein Generationswechsel, neue Führung für unser Land.
Clearly, I am not Joe Biden and I am certainly not Donald Trump. And what I do offer is a new generation of leadership for our country.
Trump hielt Harris dagegen in seinem Schlussstatement vor, wenn sie nun dies und das verspreche, warum habe sie es dann nicht in den letzten 3,5 Jahren im Amt als Vizepräsidentin getan? Die USA seien ein Land des Scheiterns.
So she just started by saying she's going to do this, she's going to do that, she's going to do all these wonderful things. Why hasn't she done it? She's been there for 3.5 years. We're a failing nation.
Auffällig, Trump machte keinen Versuch, auf die politische Mitte zuzugehen. Harris versuchte genau das, betonte, sie wolle eine Präsidentin aller Amerikaner sein. Eine prominente neue Unterstützerin hat sie. Pop-Superstar Taylor Swift sprach sich direkt nach der Debatte für Kamala Harris aus.
Gleich schauen wir nach Dresden, wo heute Nacht die Carola-Brücke einfach so in Teilen zusammengebrochen ist. Aber erstmal weitere Meldungen mit Frederik Graus.
US-Außenminister Blinken und sein britischer Kollege Lammy sind in Kiew eingetroffen. Vor seiner Abreise sprach Blinken von einem kritischen Moment für die Ukraine mitten in einer intensiven Kampfphase. Er wolle von Präsident Zelensky erfahren, was er aktuell im Krieg plane und wie die USA dabei helfen könnten. Aus Washington gibt es Meldungen, dass geprüft werde, ob die Regierung ihre Beschränkungen für den Einsatz von US-Langstreckenwaffen gegen Russland aufhebt. Das Seniorenzentrum der AWO in Elversberg stellt seinen Betrieb Ende November ein. Das bestätigte der Geschäftsführer des AWO-Landesverbands NISA dem SR. Die rund 65 Mitarbeiter seien in einer Betriebsversammlung informiert worden. Ihnen würden Ersatzarbeitsplätze in anderen AWO-Einrichtungen angeboten. Derzeit werden laut NISA die etwa 70 Bewohner in Elversberg sowie ihre Angehörigen über die Schließung informiert. Die AWO gibt wirtschaftliche Gründe an und verweist auf eine erforderliche Sanierung des rund 60 Jahre alten Gebäudes. Die Kosten dafür oder für einen Ersatzneubau lägen im zweistelligen Millionenbereich. Ein kostendeckender Weiterbetrieb in Elversberg wäre dann nicht mehr möglich. Im Saarland werden deutlich weniger Autos gestohlen als in anderen Bundesländern. Das geht aus Zahlen des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft hervor. Demnach kamen im vergangenen Jahr statistisch gesehen 2 Diebstähle auf 10.000 Casco-versicherte Fahrzeuge. Bundesweit ist die Quote doppelt so hoch. Insgesamt haben Autodiebe im Saarland 86 Mal zugeschlagen, nur 2 Mal mehr als im vorletzten Jahr. Der angerichtete Schaden ist allerdings deutlich auf 1,3 Millionen Euro gestiegen. Das liegt laut Versicherungswirtschaft am gesteigerten Interesse der Kriminellen an teuren SUVs. Nördlich von Saarbrücken gibt es seit dem Morgen große Verkehrsprobleme. Die Autobahn GmbH musste die A623 zwischen den Anschlussstellen Duttweiler und Saarbrücken-Raspfuhl vollsperren. Grund dafür ist ein defekter Entwässerungsschacht. Laut Autobahngesellschaft wird mit Nachdruck daran gearbeitet, den Schaden zu beheben. Wie lange das dauern wird, lässt sich momentan noch nicht sagen.
Mehr als jede 10. Brücke in Deutschland ist marode. Von den insgesamt 130.000 Brücken im Land gelten rund 16.000 als sanierungsbedürftig. Sie sind alt, zu belastet und die Materialien verbraucht. Soweit so bekannt. Aber dass eine Brücke so kaputt ist, dass sie in großen Teilen einfach einstürzt, das war bisher in Deutschland nicht üblich. Heute Nacht ist das in Dresden passiert, bei der Carola-Brücke. Peter Neumann berichtet.
Der Schock in Dresden sitzt tief. Fassungslosigkeit bei denen, die sich heute früh an den Unglücksort begeben haben.
Also ich habe gerade ganz schweren Magen. Also ich fahre jeden Tag darüber mit der Straßenbahn. Ich bin gestern Nachmittag noch darüber gefahren, ne? Und heute früh war ja wie China, Amerika oder irgendwas die Schlagzeile, Carola-Brücke eingestürzt. Irre, Wahnsinn. Ist wie, als wenn die Frauenkirche eingestürzt wäre.
Das ist schon irgendwie erschreckend, so das erste Mal nach dem Zweiten Weltkrieg wieder so ein Bild in Dresden zu sehen. Man kennt die Fotos, alle Brücken waren ja zerstört und lagen so in der Elbe. Und das ist irgendwie ein ganz erschreckendes Bild, finde ich.
Die Carola-Brücke ist eine der wichtigsten Verkehrsadern der Stadt. Errichtet in den Jahren von 1892 bis 1895, zerstört im Zweiten Weltkrieg, zu DDR-Zeiten wieder aufgebaut und 1971 wieder eröffnet. Das 340 Meter lange Bauwerk wird jeden Tag von 2 Straßenbahnlinien, tausenden Autos, Fahrrädern, Fußgängern passiert. Teile der Brücke hatten sich gegen 3 Uhr gelöst, waren in die Elbe gestürzt. Anwohner berichteten von einem lauten Knall, der sie aus dem Schlaf gerissen habe. Glück im Unglück, nur Minuten lagen zwischen der Überfahrt einer Straßenbahn und dem Einsturz. Menschen kamen bei dem Unglück nicht zu Schaden. Weil Leitungen beschädigt wurden, war die Fernwärmeversorgung in der Stadt komplett ausgefallen. Mittlerweile funktioniert sie teilweise wieder. Fassungslosigkeit bei Anwohnern und Passanten, aber auch bei Holger Kalbe, Abteilungsleiter Brücken vom Straßen- und Tiefbauamt Dresden.
Ein Morgen, den wollen Sie nie erleben. Ich bin dafür zuständig, dass Brücken befahrbar sind und darf heute erleben, dass eine unserer Brücken auch eingestürzt ist. Das ist ein Risiko, mit dem wir uns seit vielen Jahren auseinandersetzen. Dass der Zustand im Zug C so schlimm ist, dass es zum Einbruch gekommen ist, das war nicht voraussehbar. Also die Gefahr bei dieser Brücke besteht da, es ist eine Spannbetonbrücke. Und wir haben hier zu DDR-Zeiten massiven Chloriteintrag gehabt. Im Zug C, also durch fehlende Wartung. Wir haben inzwischen auch einen Chloridentzug gemacht. Und an dieser Stelle, wo jetzt der Bruch eingetreten ist, über dem Pfeiler, da steht auch gerade ein Mast von den Verkehrsbetrieben, sodass es denkbar ist, dass an der Stelle eben massiv die Chloride eingedrungen sind und dort im Inneren der Brücke zu einer Korrosion der Bewährung geführt haben.
Die Dresdner Polizei geht bislang von einem Unglück aus. Der Sprecher der Polizeidirektion Dresden, Thomas Geithner.
Jetzt ist heute ein besonderer Tag, der 11. September. Ich glaube, es ist Ihnen klar, dass wir, wenn wir so einen Einsturz bewerten, das natürlich auch in einem anderen Kontext tun müssen. Wenn bei uns quasi nachts so eine Meldung eingeht, die größte Brücke von Dresden stürzt ein, dann schrillen natürlich bei uns erstmal die Alarmglocken. Fakt ist, es gibt null Anhaltspunkte für irgendein strafbares Verhalten im Moment. Es gibt kein Ermittlungsverfahren. Es wird jetzt zu schauen sein, die Ursache wird zu ermitteln sein und wenn sich dort herausstellen sollte, dass dort Mängel bestehen oder Fehler gemacht wurden, dann wird man auch ein Strafverfahren eröffnen, aber diese Anhaltspunkte fehlen im Moment. Es gibt keine Verletzten, es gibt keine zum Glück getöteten Personen, deswegen haben wir jetzt auch keinen Anlass von Amts wegen ein Strafverfahren einzuleiten.
Betroffen vom Unglück die Schifffahrt auf der Elbe. Stefan Bloch, Geschäftsführer der Weiße Flotte GmbH.
Wir müssen jetzt unsere Schiffe hier von den Anlegern wegbringen, weil der Meißen unmittelbar neben der Brücke ist gefährdet. Und alles andere werden wir dann besprechen, wie die Schifffahrtssperre ausgeht oder nicht. Jedenfalls für uns schon absehbar ein ziemlich finanzielles Desaster.
Drei Segmente der Brücke liegen im Wasser. Es besteht akute Einsturzgefahr für weitere Teile der Brücke. Der linke und der mittlere Brückenzug der Carola-Brücke waren kürzlich saniert worden. Anfang nächsten Jahres sollte der elbabwärts liegende Teil mit der Straßenbahnstrecke an die Reihe kommen. Ein Teil davon ist aber nun eingestürzt.
Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat heute Vormittag den Weg freigemacht für die milliardenschwere Rettung der Meyer-Werft. Demnach darf sich der Bund mit 200 Millionen Euro an der Stabilisierung des Unternehmens beteiligen. Die Werft steckt in einer Finanzkrise. Aus Berlin berichtet Jan Zimmermann.
Das Unternehmen aus dem niedersächsischen Papenburg ist bekannt für seine Kreuzfahrtschiffe. Es spielt auch bei der klimaneutralen Transformation eine wichtige Rolle. Das und vor allem die tausenden Arbeitsplätze, die an dem Unternehmen hängen, sind der Grund für die staatliche Rettung. Nachdem sich Bundeskanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck schon für Staatshilfen ausgesprochen hatten, zog jetzt der Haushaltsausschuss des Bundestages nach. Geplant ist, dass der Bund und das Land Niedersachsen für 400 Millionen Euro zusammen rund 80% der Anteile an der Werft übernehmen. Hinzu kommen Bürgschaften für Kredite in Höhe von 2 Milliarden Euro. Wie lange der staatliche Einstieg bei dem Unternehmen andauern soll, ist offen. Klar ist aber, auf Dauer wollen sich Bund und Land nicht an der Werft beteiligen. Der Grund für die existenzbedrohende Krise des Unternehmens sind die in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise. Die höheren Kosten konnten wegen bestehender Verträge nicht an die Auftraggeber weitergegeben werden, heißt es aus dem Unternehmen. An Aufträgen für den Bau neuer Schiffe soll es nicht mangeln.
Und nach dem Haushaltsausschuss des Bundestags hat vor wenigen Minuten auch der Haushaltsausschuss des Niedersächsischen Landtags grünes Licht für die Hilfen gegeben. Heute vor einem Jahr hat eine Flutwelle die ostlybische Stadt Derna verwüstet. Ganze Stadtviertel wurden ins Meer gerissen. 4000 Menschen starben, 8000 werden noch immer vermisst. Ein Jahr später sitzt entsprechend der Schmerz immer noch tief in Derna. Aber der Wiederaufbau hat begonnen und hat manchen wieder Hoffnung gegeben. Und auch die Hilfsbereitschaft ist nach wie vor groß, wie Moritz Behrendt erlebt hat.
Samira Abdelhadi schaut in eine große karierte Plastiktasche. Handtücher sind da drin, Bettlaken, Shampoo und Zahnbürsten. Mit ihrem Mann und zwei ihrer vier Kinder ist sie in eine alte Basketballhalle gekommen, um Hilfsgüter abzuholen. Verteilt werden sie von der NGO Pulse. Die private Organisation bietet auch ein Programm an für Kinder, die nach der Flutkatastrophe traumatisiert sind. Samira Abdelhadi ist dafür sehr dankbar.
Die Kinder weinen immer noch jeden Morgen. Wenn sie Regen hören, sagen sie, die Flut. Wenn sie einen Sturm hören, sagen sie, lasst uns hier weggehen. Wir werden sterben, Mama.
Samira Abdelhadi und ihre Kinder konnten sich vor einem Jahr gerade so in Sicherheit bringen. Aber sie mussten mit ansehen, wie ihr Schwager von der Flutwelle davongerissen wurde. Mindestens 4.000 Menschen starben damals in Darna. Von 8.000 weiteren fehlt noch immer jede Spur. Vermutlich wurden sie weit ins Meer getrieben, als die Wassermassen in der Nacht über die Stadt hereinstürzten und ganze Stadtviertel mit sich rissen. Jeder in der 100.000 Einwohnerstadt Derna hat Angehörige oder Freunde verloren. Der Bedarf an Hilfe ist auch ein Jahr nach der Katastrophe riesig, erzählt Malak Al-Hanouchi, die Chefin der libyschen Hilfsorganisation. Auch ihr Haus wurde zerstört, zurück kann sie noch nicht. Der Fluss Wadi Derna, heute nicht mehr als ein Rinnsal, teilt die Stadt in zwei. Wo früher Häuser standen, ist heute nur noch eine mehr als 100 Meter breite staubige Furche zu sehen. Mittendrin Kräne und Bagger. Die Brücken über den Fluss werden wieder aufgebaut, auch abseits der am schwersten betroffenen Gebiete gleicht Derna einer großen Baustelle. Es entstehen neue Wohnhäuser, Schulen werden instand gesetzt, auch ein seit Jahren stillgelegtes Krankenhaus wurde gerade wieder in Betrieb genommen. Verantwortlich für den Wiederaufbau ist Belgacem Haftar, einer der Söhne von General Khalifa Haftar, der autoritär über den Osten Libyens herrscht. Voller Stolz zählt Belgacem auf:
Bei der Stromerzeugung, der Trinkwasserversorgung und dem Wiederaufbau von öffentlichen Gebäuden und Wohnungen in Derna, überall kommen wir gut voran.
Über umgerechnet etwas mehr als 2 Milliarden Dollar soll der Wiederaufbaufonds für Derna verfügen. Wo genau das Geld des Fonds herkommt und wie es ausgegeben wird, sei allerdings alles andere als transparent, sagt Wolfram Lacher, Libyen-Experte von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Die Kontrolle über den Fonds nutze den Haftars in doppelter Hinsicht.
Sie profilieren sich als Erbauer im Osten. Davon profitieren sie politisch, aber es gibt auch zahlreiche Hinweise darauf, dass sie finanziell davon profitieren. Es ist von Korruption die Rede, davon, dass das Geld für die Aufträge teilweise eben wieder zurück in die Taschen der Haftar-Söhne fließt.
Ausgelöst wurde die Flut vor einem Jahr durch einen Sturm und heftigen Starkregen. Dass sie so tödlich wurde, lag aber daran, dass zwei Dämme oberhalb der Stadt brachen. Jahrelang waren sie nicht gewartet worden. Im Juli wurden 12 staatliche Beamte zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Angeklagt waren sie wegen Verbrechen wie Fahrlässigkeit, Totschlag und der Verschwendung öffentlicher Gelder. Hochrangige Politiker zogen allerdings keine Konsequenzen.
Niemand kann die Verantwortung für das tragen, was in Derna passiert ist. Das war höhere Gewalt. Kein Land der Welt hätte das verhindern können,
sagt Aguila Saleh, Präsident des Parlaments mit Sitz in Tobruk weit im Osten Libyens. Saleh war schon zu Zeiten des Langzeitherrschers Muammar Gaddafi ein mächtiger Strippenzieher in Libyen. Heute ist er ein enger Verbündeter von General Haftar. Vor einem Jahr, wenige Tage nach der Flut, hatten hunderte Menschen in Derna gegen die Tatenlosigkeit der Politik demonstriert. Heute äußert in der Stadt kaum jemand offene Kritik an den Mächtigen. Malak Al-Hanouchi von der Hilfsorganisation PULS ist ziemlich dankbar für den Wiederaufbau.
Derna ist eine schöne Stadt, aber hier fehlten früher Orte für die einfachsten Freizeitaktivitäten wie Spielplätze. Zum Glück gibt es die jetzt. Sie sind zu wichtigen Orten geworden, wo die Menschen zusammenkommen, sogar Frauen.
Sogar Frauen. Derna ist eine streng konservativ-islamische Stadt. Auf den meisten öffentlichen Plätzen sind nur Männer zu sehen. Der Wiederaufbau nach der Flut, so hofft Malak Al-Hanouchi, könnte auch die Kultur der Stadt verändern.
In Mexiko wird derzeit massiv gegen eine geplante Justizreform demonstriert. Die Reform sieht vor, dass Richter und Staatsanwälte künftig direkt durch das mexikanische Volk gewählt werden. Aus Protest streiken seit 3 Wochen rund 1.700 Bundesrichter und tausende Justizangestellte. Sie befürchten, dass die Drogenkartelle nach der Reform auch die Justiz nach ihrem Gusto besetzen könnten. Die Kartelle kontrollieren schon jetzt weite Teile des Landes und haben auch massiven Einfluss auf die Wahlen. In Mexiko-Stadt haben nun hunderte Demonstranten eine Senatsdebatte über die Reform gestürmt. Berichtet Anne Demmer.
Die Justiz werde nicht fallen, riefen sie im Sprechchor. Die Kongresskammer musste eine Zwangspause einlegen. Seit Wochen protestieren bereits Mitarbeiter des Justizwesens und Studentinnen und Studenten gegen die Justizreform, die eine Direktwahl aller Bundesrichter durch das Volk vorsieht. Kritiker sehen darin die Unabhängigkeit der Justiz gefährdet. Es wird befürchtet, dass infolge der Wahl der Richter durch die Bevölkerung das organisierte Verbrechen, das weite Teile des Landes kontrolliert, mehr Einfluss auf die Justiz bekommen könnte. Die Befürworter führen an, dass die Justiz bislang der politischen und wirtschaftlichen Elite diene, nicht der Öffentlichkeit. Der weit verbreiteten Korruption solle damit Vorschub geleistet werden, argumentiert der scheidende Präsident Andrés Manuel López Obrador. Die Abgeordnetenkammer hat die Reform bereits gebilligt.
Zum Wetter im Saarland. Immer wieder regnet es heute, zeitweise auch mal kräftig. Ab dem späten Nachmittag kann auch mal die Sonne rauskommen, aber es kann auch weiterhin Schauer geben. Die Höchsttemperaturen heute 12 Grad in Scheiden und 16 Grad in Perl. Morgen weiterhin viele Wolken und nur ganz selten mal Sonne. Dazu gibt es auch morgen einzelne Schauer bei bis 15 Grad. Und auch der Freitag ist von Wolken und Schauern geprägt. Ab und zu kann auch mal die Sonne scheinen bei bis 15 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Falls Sie unsere Sendung nachhören möchten, können Sie das gleich online tun im Podcast. Gleich direkt im Anschluss an die Sendung zu finden auf sr2.de. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Nachmittag. Tschüss.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Zum TV-Duell zwischen den US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump schreibt die italienische Zeitung Corriere della Sera: Es war ein Anzeichen für eine verlorene Debatte, als Donald Trump nach der Konfrontation mit Kamala Harris in den Reporterraum eilte, um die Wahrnehmung seiner Niederlage zu korrigieren. Unabhängig davon, ob es sich um einen klaren oder einen knappen Sieg für Kamala Harris handelte, hat die Demokratin den Test bestanden, indem sie während der gesamten 90 Minuten zum Angriff überging. Es war ein positiver Abend für Harris mit dem Sahnehäubchen der Unterstützung durch Taylor Swift via Instagram. Harris hat gezeigt, dass sie sich nicht nur vor einem Parteitagspublikum, sondern auch im kontroversen Duell gut behaupten kann. Auch die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz sieht Harris als Siegerin des TV-Duells. Vom ersten Moment an machte Kamala Harris klar, dass sie in die Offensive geht. Sie betrat die Bühne, schritt zu Donald Trump hinüber, streckte ihre Hand aus und stellte sich vor. Trump konnte nicht anders, als ihr die Hand zu schütteln, wortlos und überrascht. Das war der Auftakt zu einem Schauspiel, das für Trump-Anhänger wohl schwer zu ertragen war. Harris verfolgte klar das Ziel, Trump aus dem Gleichgewicht zu bringen, und nach 26 Minuten gelang es ihr. Eine amerikanische Fernsehdebatte ist nicht ein politisches Seminar, sondern eine ruppige Kampfsportart. Es gewinnt, wer den Gegner in die Defensive drängt, ob mit Argumenten, physischen Machtdemonstrationen oder Schlagfertigkeit. In dieser Runde, das räumen sogar republikanische Kommentatoren ein, hat Kamala Harris klar nach Punkten gesiegt. Der Londoner Independent meint: Während Harris eine klare und konkrete Politik zu Themen wie Wirtschaft, Einwanderung und Abtreibung präsentierte, ließ der Ex-Präsident sich von ihr ködern und erging sich in seinen bekannten weitschweifigen Äußerungen. Er sprach über Kriminalität von Migranten und stellte falsche Behauptungen auf, über angeblich von den Demokraten geplante späte Schwangerschaftsabbrüche, die Inflation, seine Strafverfahren und die Wahlen 2020 – alles Themen, die er dauernd auf Pressekonferenzen und Kundgebungen anspricht. Bei der ersten Präsidentschaftsdebatte im Juni hatte sich Trump gegen Präsident Joe Biden durchgesetzt, vor allem weil Biden mit heiserer Stimme über seine Antworten stolperte, was ihn schwach erscheinen ließ. Doch dieses Mal wirkte Trump unvorbereitet. Und die New York Times aus den USA kommentiert: Trump hat sich am Dienstagabend zum Narren gemacht. Und obwohl Harris beileibe nicht alles richtig gemacht hat, hatte sie den gesunden Menschenverstand, ihn immer wieder herauszufordern und ihm dann einfach dabei zuzusehen, wie er in sich zusammenfiel. Sie hatte die Disziplin, nur traurig den Kopf zu schütteln und abschätzig zu lächeln, wenn er lächerlich falsche Anschuldigungen gegen sie erhob. Sie hatte das Geschick, und hier kam die Staatsanwältin in ihr voll zur Geltung, ihn bis zur Weißglut zu reizen. Er sah wütend aus, sie sah amüsiert aus, er sah finster drein, sie lächelte. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Benjamin Kirsch.